Taiwan ist heute einer der gefährlichsten Orte der Welt. Nicht, weil dort Krieg herrscht, sondern weil sich dort vielleicht entscheidet, ob einer beginnt. China hat dazu eine sehr klare Meinung. Die Insel soll Teil der Volksrepublik werden. Gleichzeitig ist Taiwan eine Demokratie mit freien Wahlen und Meinungsfreiheit. Zwei Systeme, die direkt aufeinandertreffen. Und die Frage ist, wie lange hält dieser Status quo noch? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen, bei unserer vierten Folge von China und wir. Ich bin Gregor Scholl.
Und ich bin Lea Sahai.
Lea, du warst ja vor kurzem erst in Taiwan. Und noch dazu warst du an einem Ort in Taiwan, der sehr eindrücklich über die prekäre Lage erzählt. Nämlich, du hast Menschen besucht, die sich darauf vorbereiten, einen Krieg zu überleben. Was passiert da?
Ja, also ich hatte die Idee hatte ich schon vor einer ganzen Weile, weil Taiwan eigentlich immer ein ganz interessantes Thema ist. Ich glaube, in der Zeitung landet das Thema immer, vor allem wenn es irgendwo eine Militärübung wieder in der Taiwanstraße gibt.
Wann greift China Taiwan an?
Genau, wann greift China Taiwan an? Kommt jetzt der Krieg und dann jagt man wieder Taiwan so 3-4 Tage durch die Zeitung und dann ist es irgendwie wieder vergessen. Und gleichzeitig erlebt man Taiwaner eigentlich ganz anders, nämlich total angepasst an diese Dauerbedrohung, die im Alltag faktisch überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt zwar irgendwie, wenn man sich zu Taipei bewegt, Schutzbunkerzeichen, also dass man weiß, wo man sich hinflüchten könnte. Es gibt diese jährliche Großübung, es gibt irgendwie Sirenen und so weiter. Also all diese Sachen, die irgendwie mit so einer militärischen Bedrohung zu tun haben, die wir in Deutschland alle abgefragt haben und die nicht mehr funktionieren, die existieren in Taiwan. Und trotzdem ist diese Bedrohung eigentlich im Alltag nicht omnipräsent. Die Leute haben nicht Angst, lassen sich von der Angst nicht dominieren. Und bei so Militärübungen zuckeln sie in der Regel irgendwie nur mit den Schultern oder fahren selbst vielleicht zum Sightseeing mal hin und gucken sich die Schiffe irgendwie aus der Nähe an. Aber ich habe halt eben gelesen von Kursen, die so ein bisschen davon zeugen, dass sich vielleicht doch was gerade in Taiwan verändert. Es gibt eben so von zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgerichtete Kurse, ganz unterschiedliche. Ich war an einem Tag beim Kurs für Sanitäter, also wo Sanitäter normale Leute ausbilden am Abend irgendwie nach der Arbeit, um erste Hilfe leisten zu können. Und dann war ich ein bisschen länger bei einer Gruppe, die im Prinzip so einen Grundkurs Militärübung veranstaltet haben. Das ging 2 Tage, war in so einem Gästehaus in der von Taichung in Zentral-Taiwan, ein bisschen abgelegen in so einem Tal. Und die Leute, die da hingegangen sind, waren wirklich ganz normale Taiwaner, also Ingenieure, Anwälte. Ich habe länger mit einer Mutter gesprochen, die eigentlich auf ihre 3 Kids aufpassen, immer gesagt hat, ich habe immer gedacht, mein einziger Job ist, irgendwie für meine Kinder zu kümmern. Und jetzt irgendwie spüre ich aber, es verändert sich was ganz grundsätzlich. Und ich frage mich, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und diese Leute kommen jetzt eben zu den Kursen. Und das wollte ich mir angucken.
Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwas verändert sich. Jetzt droht China ja nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit Jahrzehnten, wenn man es genau nimmt. Was hat sich da jetzt gerade verändert?
Also in den Gesprächen kam eigentlich immer wieder so ein Schlagwort, also wirklich so ein davor und ein danach. Und das ist natürlich der Ukraine-Krieg. Also das Szenario, ein großer, autoritärer, aggressiver Staat überfällt einen kleinen. Da sehen sich viele Taiwaner natürlich irgendwie drin. Und sie sehen nicht nur dieses Szenario, sondern sie sehen eben auch die ukrainische Antwort darauf, die ja irgendwie, obwohl man diese Übermacht hat, nicht aufgeben und irgendwie nicht nur an der Front in Form von Soldaten, sondern eben auch innerhalb der Gesellschaft immer wieder eine Antwort auf diese Eskalation finden müssen. Und davon haben sich viele Taiwaner unheimlich anstecken lassen. Also diese Organisation, die ich da begleitet habe, die hat sich auch 2022 gegründet und davon gibt es eben ganz, ganz viele. Und für mich ist natürlich dann schon am interessantesten gewesen, einfach so mit ihnen zu ja, so ein Gespür dafür zu bekommen, was herrscht da für eine Stimmung, ist das aggressiv, hat man Angst, und das war eigentlich das Interessante, da sprechen wir sicher gleich nochmal länger drüber, aber ich glaube, hatte das Gefühl, die Taiwaner versuchen es so normal wie möglich irgendwie wirken zu lassen, so wenig aggressiv wie möglich, irgendwie nur zu sagen, das ist diese Bedrohung und wir müssen eine Antwort darauf finden und es macht uns keine Freude, aber wir machen das, Da haben sie so diese Taiwaner, so diese Selbstdisziplin. Taiwan ist ja so ein sehr höfliches, sehr leises Land. Mhm. So empfinde ich es zumindest, wenn ich dort bin. Und das habe ich bei diesem Kurs auch total so gespürt.
Mhm. Vielleicht an der Stelle mal ganz kurz der Schritt zurück. Hinter dem Konflikt steckt ja jetzt ein bisschen mehr als einfach nur großfrist klein. Ne? Also woher kommt denn der chinesische Anspruch auf Taiwan? Also was liegt dem denn zugrunde? Warum gibt es diesen Konflikt, der seit Jahren kein Ende finden mag, überhaupt?
Mhm. Im Prinzip ist ja das chinesische Kaiserreich, also wenn wir so ein bisschen zurückgehen, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist das chinesische Kaiserreich zu Ende gegangen. Und in China hat sich eine Republik gegründet. Und also ich möchte jetzt nicht, die chinesische Geschichte ist natürlich auch kompliziert, aber eigentlich würde ich, ganz vereinfacht würde ich mal sagen, das war gar nicht so anders als das, was in Europa passiert ist. Also einfach das russische Zarenreich, das zusammengebrochen ist. Und dann eben die verschiedenen Kräfte in den jeweiligen Ländern und so auch in China, die gesagt haben, okay, wie sieht eigentlich ein modernes China aus? Also wie kann das aussehen? Wie wollen wir uns neu organisieren? Was sind die Grundideen, die uns leiten werden? Und eine wichtige Partei damals war die Kuomintang, das abgekürzt KMT, die Nationalpartei, die dann auch die Regierung der Republik China übernommen hat. Und dann begann der Krieg gegen Japan. Anfang der 30er Jahre ist ja Japan nach China eingefallen. Und die entscheidenden Kräfte, die in China damals um die Macht gerungen haben, war die KMT, die besagte, und die Kommunisten, die langsam an Kraft gewonnen haben. Und in dem Krieg gegen Japan, der dann ja bald in den Weltkrieg übergegangen ist, die haben sozusagen einen Burgfrieden vereinbart und haben gesagt, wir müssen uns erstmal gegen die Aggression Japans verteidigen und wir werden diesen Bürgerkrieg und die Rivalität erstmal einfrieren. Das heißt, der Bürgerkrieg ist erstmal nicht weitergegangen und dann mit Kriegsende 1945 ist der Bürgerkrieg aber wieder aufgeflammt. Und die Kommunisten haben sich dann durchsetzen können gegen die Nationalisten, also gegen die KMT. Und die hat sich dann, die ist dann geflohen, hat sich zurückgezogen in den 40er Jahren auf die Insel Taiwan. Immer mit der Überlegung, irgendwann holen wir uns sozusagen und ganz China zurück, die sie Republik China nennen. Und diese Republik China, das ist sozusagen der historische Hintergrund, warum Taiwan heute auch Republik China offiziell heißt. Also das ist sozusagen der historische Hintergrund. Wir sprechen ja immer nur von Taiwan eigentlich, aber das ist sozusagen der Ursprung, warum Taiwan die Republik China ist. Und die Kommunisten versuchen eigentlich ab dieser Zeit immer wieder die Insel auch zu erobern. Also es gibt immer wieder auch Schlagabtausch zwischen der KMT und der Volksrepublik, die 49 ja in Festlandchina dann gegründet wird. Also die Republik China endet mit der Gründung der Volksrepublik, mit Mao Zedong, der auf dem Platz des Himmlischen Friedens steht und die Volksrepublik, die kommunistische, ausruft. Und an diesem Punkt beginnt sozusagen dieser Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik.
Es gibt diese White Paper, in denen ja zu Genüge juristisch argumentiert wird, immer wieder gesagt wird, es ist ja, steht außer Frage, ne, dass Taiwan Teil von China ist und dass vor allem auch Taiwaner auch Chinesen sind. Wie sehen das denn die Chinesen? Also wenn du mit Leuten sprichst hier, sagen die auch selber hier, Taiwan sind quasi einfach, ja, gehören zu uns?
Also es gibt ja eine Million, es gibt mehr Meinungen als eine Million, es gibt unzählige Meinungen zu allem in China. Außer in der Frage von Taiwan, ist persönlich immer mein Eindruck. Chinesen sind unheimlich relaxte, lustige, rebellische Leute. Außer wenn es um die Frage geht, ob Taiwan ein Teil von China ist. Das habe ich noch nie in all den Jahren, in denen ich in China gelebt habe, noch nie anders gehört. Das ist irgendwie so, wie das Wasser nass ist. Das ist einfach so. Mhm. Und das ist natürlich die Folge von Jahrzehnten von Propaganda und dieses Thema immer wieder aufbringen und immer wieder erzählen und in den Geschichtsbüchern, in den Schulbüchern und so weiter. Also von chinesischer Seite, auch innerhalb der Bevölkerung, gibt es da, glaube ich, keine zwei Meinungen, wobei ich das immer so ein bisschen mit Einschränkung sehen würde, weil ich glaube, die Vorstellung auch von chinesischer Seite, von vielen chinesischen Bürgern ist, dass es halt friedlich irgendwie erreicht wird. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, die vielleicht irgendwie sagt, wir müssen uns das zurückholen und wir dürfen uns das nicht von den Amerikanern wegnehmen lassen und so. Aber sozusagen die realen Konsequenzen von Krieg, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage, weil die Chinesen, glaube ich, sehr überzeugt davon sind, dass sie eigentlich eine friedliche Weltmacht sind, dass sie nicht wie die Amerikaner sind und ständig Länder überfallen und man ist auch nicht an Krieg gewöhnt. Also es gab ja schon seit Jahrzehnten überhaupt keine militärische Auseinandersetzung mehr. Das letzte war ja der sehr, sehr kurze Vietnam-Grenzkrieg. Das heißt, es gibt hier keine Gewöhnung an Krieg und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Das heißt, das würde ich immer so ein bisschen mit Einschränkung sehen. Aber es ist schon so, dass in den letzten Jahren wirklich unter Xi Jinping, der das ja zu einer ganz wichtigen, zu einem wichtigen Ziel gemacht hat, ein zunehmendes Szenario oder eine Darstellung, dass die Amerikaner eben hinter allem stecken würden und dass es möglicherweise irgendwie den Versuch geben könnte, dass die Amerikaner in einem Art Stellvertreterkrieg versuchen, Taiwan von China zu trennen. Und auch da spielt der Ukraine-Krieg eine große Rolle, weil ganz, ganz, ganz viele Chinesen sagen, und es ist auch die offizielle Linie, die zumindest in den sozialen Medien so vertreten wird, eigentlich führen die Amerikaner in der Ukraine Krieg gegen Russland. Mhm. Das ist kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland.
Ist ja Brudervolk, ist ja ein Land quasi. Genau, sollten die gegeneinander Krieg führen?
Ist ja, also ist, ich würde auch in Gesprächen sagen die armen Ukrainer, denn sie sind von den Amerikanern in die Falle gelockt worden, jetzt einen Krieg gegen Russland führen zu müssen. Und das arme Russland, das sich sozusagen jetzt
in dagegen erwehren muss, gegen den imperialen Erzfeind, der mal wieder nicht genug bekommt.
Ja. Genau.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema Taiwan mit einer Emotionalität geführt wird, der man hier sonst wirklich sehr selten bei vielen Themen, weil jeder hat jetzt wirklich zu allem eine Meinung. Aber ich kann mich erinnern, ich war ja hier in China auf der Schule, ich habe ja mein Abitur gemacht. Und es war eine deutsche Schule, es war alles sehr deutsch sozialisiert. Aber ich hatte zwei Mitschüler, dessen eine Mutter kam aus Taiwan und dessen andere Mutter kam aus Festlandchina. Und die haben sich dann irgendwann in der Sportumkleide richtig in die Haare bekommen, ob jetzt Taiwan China gehört oder nicht. Natürlich war derjenige, dessen Mutter aus Festlandchina kam, war absolut überzeugt davon und er wollte es auch nicht anders hören. Und man muss überlegen, das sind also deutscher Pass, ne? Also die sind auch deutsch sozialisiert und sowas. Aber trotzdem war für ihn das wirklich ein Affront, dass der Mitschüler mit taiwanesischen Wurzeln einfach gesagt hat, hey, wir sind ein eigenes Land. Also da gibt es irgendwie, ja, da wird irgendwas getriggert in vielen Chinesen, dass es da dann irgendeine Art von Gegenreaktion. Die meisten können das auch gar nicht erklären. Ich hatte dann auch gefragt, so, ja, wie kommst du denn darauf? Das ist halt so. Ja, das ist doch dann klar. Wie kommt ihr denn darauf, dass es anders wäre? Und ich glaube, dass es halt wirklich unglaublich lang gezielte Propaganda ist, die da verbreitet wird und gestreut wird und die auch auf ein sehr dankbares Narrativ setzt, von wegen, es ist da jemand, die USA, die immer wieder auftaucht, die sich da wieder imperial betätigt und da im Hintergrund die Fäden zieht, die Strippen zieht und China gar nicht anders kann, als diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Im besten Falle friedlich, aber vielleicht auch nicht. Ja, das ist so, glaube ich, dieses Feeling, was hier immer wieder gestreut wird und was einem häufig begegnet.
Naja, und es spielt auch so ein bisschen natürlich in diese ganze Erzählung der Demütigung, also das Jahrhundert der Demütigung, wo die Ausländer nach China gekommen sind und Chinas Ohnmacht oder Schwäche genutzt haben, um sich das Land unter sich aufzuteilen. Und ich glaube, in diese ganze Gemengelage, wir dürfen uns nie wieder demütigen lassen und gehört, dass wir dürfen nie wieder schwach sein. Es gab ja den Besuch von der US-Demokratin Nancy Pelosi 2022. Mhm. Es ist ja sozusagen durch den unklaren Status und offenen Status Taiwans als Teil der Ein-China-Politik gibt es sozusagen, dürfen keine Staatsbesuche stattfinden. Und zwar von chinesischer Seite hat man es als Provokation gesehen, dass eine so hochrangige US-Demokratin Taiwan besucht. Und das war eigentlich, also so ein Ausnahmezustand hat man, glaube ich, in China wirklich seit langer Zeit nicht mehr erlebt. Von Staatsmedien, also die Staatsmedien haben gesagt, es darf diesen Besuch nicht geben. Das war so ein Signal an die ganzen Online-Blogger, die ultranationalistischen Online-Blogger hier im Netz loszulegen und irgendwie so eine Drohkulisse aufzubauen, immer weiter, immer weiter. Ein sehr bekannter chinesischer Journalist, der dann geschrieben hat, das Flugzeug von Pelosi wird niemals irgendwie auf der Insel landen dürfen und wir werden das verhindern und die Waffen irgendwie Chinas werden alle auf das Flugzeug zeigen und wir werden es eher abschießen, als dass es landet. Und das war wirklich so eine totale Frenzy, die man irgendwie erlebt hat. Mhm. Es ist so eskaliert, dass als dann Pelosi im Landeanflug kam, haben Millionen Leute diesen Livestream gesehen von diesem Flugzeug und haben gedacht, jetzt passiert was, jetzt wird geschossen. Ich weiß damals noch, dass das Kindermädchen bei uns zu Hause gesagt hat, die weiß nie sozusagen, wenn ich sage, hast du das gehört? Sie hat nie irgendwas gehört, worüber ich schreiben muss. Dann hat sie gesagt, so, heute bist du sicher total beschäftigt, weil heute greifen wir Taiwan an. Okay. Das erste Mal. Und dann landete ja dieses Flugzeug einfach auf Taiwan und nichts passierte. Und das war für die Chinesen ein total krasser Gesichtsverlust, weil sie diese Drohkulisse irgendwie aufgebaut hatten. Und gleichzeitig konnte man aber auch eben sehen, bisher zumindest will die chinesische Regierung oder sieht die chinesische Regierung auch nur in der Lage, den Status quo zu erhalten. Also über den Status quo muss man sicher noch ein bisschen länger reden, was er genau bedeutet. Aber zumindest die Eskalation von chinesischer Seite, das wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo er hätte passieren können. Und sie haben sich eben doch zurückgezogen. Und ich glaube, es ist auch eine totale Lehre gewesen für die Offiziellen hier in China, dass sie das nicht mehr so weit kommen lassen. Der Nationalismus wird ja seit Jahren extrem angepeitscht, und dieser Ultranationalismus. Aber sie wissen halt auch, man kann sich sehr schnell an dem verbrennen. Und das war so ein Tag, an dem sie sich daran verbrannt haben, in dem sie alle aufgepeitscht haben und dann
geblinzelt haben.
Und dann, genau, und dann, dass die Wut des Volkes so groß war und total unterschätzt haben. Es ist ihnen regelrecht entgleitet. Aber sozusagen, wenn ich noch dazu sagen will bei dieser Debatte, wie sehen die Chinesen das? Natürlich die allermeisten Chinesen waren nie auf Taiwan. Mhm. Ja, also ich meine, ich versuche schon regelmäßig auch hinzufahren und vielleicht auch für jetzt die Zuhörer, die noch nie auf Taiwan waren. Taiwan ist ein anderes Land. Also es wird auch mal gesagt, de facto, ja, also de facto gibt es die klassischen Definitionen eines Staates. Es hat ein Staatsgebiet, es hat ein eigenes Rechtssystem, es hat eine eigene Währung. Aber wenn man aus Peking ins Flugzeug steigt und nach Taiwan fliegt, dann ist alles anders. Ja, also natürlich, die allermeisten Taiwaner sprechen auch Chinesisch. Kulturell, gesellschaftlich, also ich meine, man atmet natürlich regelrecht auf, wenn man irgendwie aus Peking kommt, dann, ich mache immer mein Handy an, dann plingen so die ganzen Signal-Nachrichten ein, weil es natürlich keine Internet-Zensur gibt, man einfach Google benutzen kann, ganz viele von den Systemen, WhatsApp, Facebook, Instagram, also alles, was sozusagen im Westen auch bekannt ist, ist auch in Taiwan zum größten Teil zumindest dominierend, dann kann ich einfach Interviews führen. Das ist eine Demokratie, eine sehr freie Demokratie. Es gibt nicht Regierungsorganisationen, es gibt Aktivisten, mit denen man sprechen kann. Taiwan ist das erste Land in Asien, wo die Homo-Ehe eingeführt wurde. Also das ist einfach, es fühlt sich so anders an. Es ist so anders als Festland China. Aber es gab zwischenzeitlich die Möglichkeit für Individualtouristen und Touristengruppen nach Taiwan zu reisen. Das ist aber während Corona fast komplett zum Erliegen gekommen. Und das heißt, dieser immer noch für eine kleine Gruppe von Menschen, aber zumindest dieser rudimentäre Austausch existiert fast gar nicht mehr. Deswegen, die Chinesen reden von Taiwan halt also sie wissen das, wo das auf der Karte liegt, aber sie haben vielleicht gar nicht so ein richtiges
Kein Bezug
dazu. Und es ist natürlich immer leichter, irgendwie so von Krieg zu sprechen, als ihn dann irgendwie tatsächlich zu durchleben oder zu provozieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Teil des Problems, dass sie vielleicht gar nicht so richtig wissen, dass es halt dann doch tatsächlich irgendwie große gesellschaftliche Veränderungen gegeben haben, die Menschen auch sehr verändert haben.
Jetzt haben wir viel über den Blick von China auf Taiwan gesprochen. Vielleicht drehen wir das mal ganz kurz um. Wie blickt denn jetzt Taiwan auf China? Also jetzt vor kurzem gab es die Schlagzeilen, hier Oppositionsführerin kommt nach Peking, um mit Xi Jinping zu sprechen und vielleicht sogar zu verhandeln. Das ist ja jetzt erstmal verwunderlich, weil eigentlich sind es ja, wenn man so dem Narrativ folgt, zwei Erzfeinde, die sich gegenseitig belauern und der eine wartet nur, bis der andere die Panzer losschickt. Wie soll man das denn jetzt bestehen?
Also Taiwan ist eine richtige Demokratie, ne? Und wie wir wissen auch aus unseren bisherigen Folgen, da gibt es halt immer viele Probleme und alle haben eine Meinung und es geht nicht so richtig voran. Und da muss man das auch noch aushalten. So ist es auch auf Taiwan. Also erstmal muss man ein bisschen sagen, also Taiwan ist eine sehr vielfältige Gesellschaft. Auf Taiwan haben Menschen gelebt, natürlich, bevor die KMT in den 40er Jahren nach Taiwan gekommen ist. Also es gibt dort Stämme, Ureinwohner sozusagen, ja, ganz verschieden, die unterschiedliche Sprachen sprechen, die dort immer gelebt haben. Dann gibt es Taiwaner, die lange vor der KMT nach Taiwan gekommen sind, die auch von Festlandchina vielleicht rübergekommen sind, die einfach in der Region um Taiwan im Südchinesischen Meer gelebt haben, die auf Taiwan gelebt haben. Und dann gibt's die Generation der KMTler, also der Nationalchinesen, die nach Taiwan gekommen sind, die, als sie nach Taiwan kamen, mit großer Gewalt dort geherrscht haben, die Zeit des weißen Terrors nennt man das, die Zehntausende in Gefängnisse gesteckt haben, getötet haben, verfolgt haben. Die KMT hat auf Taiwan eine Militärdiktatur errichtet. Und gerade die Menschen, die Taiwaner, die nur Taiwanisch gesprochen haben und nicht Mandarin, die, was auf einmal dann eben nicht mehr möglich war, in der eigenen Familie Taiwanisch zu sprechen und so weiter. Und diese ganzen Spuren, diese ganze Geschichte ist heute noch zu spüren. Das ist ja so ein bisschen das Drama in der Volksrepublik in China. Es gibt auch all diese Minderheiten, es gibt all diese Sprachen, es gibt all diese unterschiedlichen Einflüsse in der Inneren Mongolei, in Xinjiang, wo die viele muslimische Minderheiten leben, Tibet und so weiter. Und China muss ja alles irgendwie mit einem Pinselstrich, ja, das muss irgendwie sich alles einfügen in diesen Parteienstaat. Und Taiwan ist aber diese bunte Gesellschaft mit diesen ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und das prägt natürlich auch die Debatte. Also als jetzt die KMT-Chefin hier nach China kam, die hat sich ja mit Xi Jinping getroffen, war ich hier in einem lokalen Krankenhaus und die Ärztin, die dort arbeitet, ist Taiwanerin ursprünglich, die lebt ja aber schon seit Jahrzehnten. Sie hat gesagt, hast du das gesehen? Total toll, die KMT-Chefin war hier und die sorgt jetzt dafür, dass endlich wieder Entspannung herrscht zwischen Taiwan und China. Das ist der richtige Weg. Und das ist eine Meinung, die durchaus relevant und groß ist in Taiwan, eben unter den KMT-Anhängern. Es gibt aber auch die DPP, das ist die Fortschrittspartei. Und die hat jetzt dreimal hintereinander schon die Präsidentschaftswahl gewonnen. Und die steht im Kontrast zur KMT für eine größere Abgrenzung von China. Das Wort Unabhängigkeit, auch wenn das von Pekinger Seite ständig kommt, wird eigentlich in Taiwan zum größten Teil komplett vermieden. Mhm. Alle wissen, man kann viele Meinungen haben, aber den Status quo in Frage zu stellen, das ist sehr gefährlich. Das ist die rote Linie für China, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen zu. Das stellt eigentlich niemand in Frage. Die DPP ist mehr auf der Seite, dass sie sagt, wir sind ja faktisch unabhängig. Wir brauchen das Wort nicht. Ja, wir machen unser Ding auf Taiwan und wir müssen nicht provozieren. Wir sagen das nicht laut. Aber ich bin mir sicher, dass in den Herzen vieler Taiwaner eigentlich sozusagen das Gefühl vorherrscht, dass sie das wollten, wenn das politisch möglich wäre. Es ist aber nicht politisch möglich, sich unabhängig zu erklären. Und die KMTler, da gibt's, das hat auch viel mit Wirtschaftsinteressen zu tun, die setzen eben auf eine größere Annäherung an China, sagen, da gibt's auch so viele Chancen. Und so lässt sich auch so ein bisschen dieser Besuch erklären. Also einerseits haben wir halt die KMT, die dreimal nicht die Präsidentschaftswahl gewonnen hat und das Gefühl hat, sie verliert an Einfluss. Und die Kommunistische Partei, die eben über diesen Parteiendialog versucht, weiterhin Einfluss zu gewinnen in Taiwan. Ich glaube, das Grundproblem, das man in Peking sehr genau sieht, ist, je länger Taiwan in diesem Status quo verbleibt, desto weiter entwickelt sich die Gesellschaft von dieser Vorstellung einer irgendwie gearteten Vereinigung weg. Also die ältere Generation, die vielleicht noch mehr sich ja verbunden fühlen kulturell, die mit China, die eben vielleicht auch diese Wurzeln haben über die KMT zum Festland, die können sich das vielleicht, wenn auch nicht so richtig in der Realität, doch zumindest irgendwie theoretisch vorstellen und sagen, wir sind doch irgendwie eins, ja, zumindest kulturell. Xi Jinping spricht das ja dann immer auch an und sagt, wir sind eine Familie, ja, Familie gehört doch zusammen und so. Und viele junge Taiwaner vor allem, ich glaube mittlerweile sind es über 80% der jungen Taiwaner, die sagen, ich fühle mich nur noch als Taiwaner. Also es gibt ja sozusagen, man kann sich als Chinese fühlen, man kann sich als Chinese und Taiwaner fühlen, man kann sich auch nur als Taiwaner fühlen. Und das ist natürlich auch vor allem für die, die immer in Taiwan gelebt haben, sowieso schon immer so gewesen, die irgendwie immer von außen irgendwie eingenommen und unterdrückt wurden. Und das ist so ein bisschen das Tragische, finde ich eigentlich an Taiwan auch. Diese Insel ist ja ein totales Wunder eigentlich, ja. Also die KMT kommt nach Taiwan, errichtet diese Militärdiktatur und sie schaffen es, sich friedlich zu demokratisieren. Ja, in der Weltgeschichte gibt es ja nur sehr, sehr wenig Beispiele, ohne Aufstand, ohne Gewalt, ohne viele, viele Tote, schafft man diesen Demokratisierungsprozess und hat diesen unheimlichen Willen, diese Kraft, zu sagen, wir wollen selbst entscheiden, wer wir sind. Ja, wir wollen sagen, wie wir leben wollen. Wir haben ja mal so eine schönen SZ-Magazin-Geschichte gemacht über Taipeh, über die Stadt Taipeh. Und da hat einer der Interviewpartner gesagt, China ist wie ein Geist, der einen nicht loslässt. Und so ein bisschen empfindet man das, ja. Sie wollen einfach Taiwaner sein, ja, und sie können mit diesem Status quo leben, aber das ist ja das Problem. Wir reden ja über den Status quo und von chinesischer Seite erlebt man aber gerade in der Taiwanstraße, wie halt dieser Status quo immer weiter verschoben wird, ja. Und Xi Jinping sagt es ja, 2049 soll, also will man wieder eine führende Weltmacht sein, dieses Aufstiegsversprechen militärisch, politisch, wirtschaftlich. Und Taiwan wird eben da unmittelbar mit verknüpft. Also der Wiederaufstieg Chinas kann nur gelingen, wenn Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist. Und das ist natürlich dramatisch, weil Xi Jinping damit zum ersten Mal dem Ganzen eine Deadline gegeben hat. Das muss jetzt geschafft werden. Und darüber hinaus natürlich auch, Xi Jinping scheint das ja, also er wirkt sehr viel ungeduldiger, sehr viel aggressiver. Und er ist selbst über 70. Also das gibt dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Brisanz. Also wenn er sich unsterblich machen will in der Geschichte Chinas, dann wäre das natürlich irgendwie eine Sache. Wir schreiben ja immer mal wieder so, er ist so groß wie Mao, er ist so mächtig wie Mao. Er wäre größer als Mao, wenn er Taiwan zurückholen würde. Und das ist natürlich eine total gefährliche Situation.
Tatsächlich muss man auch sagen, China will vielleicht gar keinen Krieg. Ne? Also China, wie du schon sagst, China ist gar nicht unbedingt darauf aus, diese Festung, die Taiwan ja teilweise ist, also Taiwan ist militärisch unglaublich schwer einzunehmen. Es wäre eine extrem, also allein die Tatsache, das sind, glaube ich, 120 Kilometer Wasser zwischen dem Festland und Taiwan. Ne? Also das ist eine nicht, auch militärisch nicht ganz unerhebliche Sache, also diese Invasion, falls sie irgendwann mal kommen sollte oder was auch immer zu tun. Es ist alles nicht einfach und es ist unglaublich schwierig und Taiwan bereitet sich sehr darauf vor. Und Wenn es nach China gehen würde, glaube ich, ist die friedliche Lösung deutlich präferiert. Aber es ist halt auch eine friedliche Lösung in Anführungszeichen. Ne? Also China ist ja nicht unbedingt friedlich in dem, was es tut, sondern Peking oder China zieht quasi eine Art Schlinge um Taiwan und versucht, die Jahr für Jahr enger zu stellen, die weiter unter Druck zu setzen. Also wir hatten jetzt vor kurzem, gab es die Meldung, dass ein Staatsbesuch in Eswatini in Afrika abgesagt werden musste. Also ein taiwanesischer Staatsbesuch in Eswatini, ist ein sehr kleines Land in Afrika, wurde abgesagt, weil andere afrikanische Länder den Politikern den Luftraum gesperrt haben. Ja, und da sieht man ganz klar, wie China so um drei Ecken versucht, alles, die Schlinge so eng um Taiwan zu ziehen, wie sie nur können, um quasi den Nährboden zu bereiten, dass irgendwann diese friedliche, in Anführungszeichen, friedliche Vereinigung passieren kann. Das ist dann eher keine friedliche, sondern es ist eher eine Vereinigung aus mangelnden Alternativen, weil halt Taiwan irgendwann diese Option fehlt. Und Taiwan auf der anderen Seite versucht, das rauszuzögern, das zu verhindern. Und wenn man, wie du schon sagst, mit Taiwanesen oder Taiwanern spricht, dann gibt es häufig die Rückmeldung, ja, der Status quo ist auch erstmal fein. Ne? Also gefühlt ist auf Zeitspielen für die erstmal ein Sieg, weil du auch sagst, oder du schon sagst, der Status quo treibt sie auch ideologisch immer weiter von China weg. Ja? Also das ist eine Art Verteidigungshaltung. Und da geht es darum, dass es quasi jeder Tag, den man dann irgendwie seine Art zu leben irgendwie verteidigen kann, ist dann auch eine Art von Sieg, den man da führt.
Mein Gedanke wäre dazu auch noch, das Problem ist halt auch noch, ich glaube, es lag lange eine gewisse Bereitschaft, auch diese Vorstellung, könnte es ein ähnliches Modell geben wie mit Hongkong zum Beispiel. Also es ist ein Land, zwei Systeme. Und dabei will ich unterschätzen, die Taiwaner liegen ja nur auf der anderen Seite der Taiwanstraße. Die müssen ja nur rüber gucken und wissen, was sozusagen das Szenario ist, was ihnen blüht. Ja, einerseits hat man 2019 diese Massenproteste in Hongkong. Und dann schnell darauf folgend eben das Sicherheitsgesetz, was faktisch dieses Ein-Land-Zwei-System aufhebt. Also all die freiheitlichen Grundrechte, die China, die Peking, Hongkong zugesichert hat, existieren nicht mehr. Das ist also das Szenario, was Peking den Taiwanern anbieten kann. Und die Taiwaner wissen, wir können dem nicht glauben, wir können dem nicht vertrauen. Und dann hat man eben diesen immer autokratischeren, aggressiveren Parteienstaat. Während Corona, Taiwan gilt ja so als Vorzeigeland, wie sie mit viel Disziplin irgendwie und auch strengen Regeln, aber viel Disziplin eine Antwort auf Corona gefunden haben, die totaler krasser Kontrast war zu dem Wahnsinn, der hier in Festlandchina fast stattgefunden hat. Die Chinesen mit allen Mitteln der Überwachung und Gewalt und die Taiwaner so als Gegenmodell. Also sie sehen sozusagen ihre Zukunft irgendwie vor sich. Aber ich finde sozusagen, weil du das erwähnt hast mit diesem Afrika-Besuch, wir dürfen halt, also unser Podcast heißt ja China und wir, ja. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, erstens, was so eine gewaltsame Eskalation bedeuten würde, wirtschaftlich für die ganze Welt, aber auch ganz explizit für uns. Und gleichzeitig, wie egal das manchen Staaten sein könnte und wahrscheinlich der aller großen Mehrheit der Welt, wie egal ihnen das sein wird. Und da ist so ein bisschen der Ukraine-Krieg auch ein gutes Vorbild, ja, wie Russland die Ukraine überfällt und Europa ja so ein bisschen hilflos in die Weltgemeinschaft guckt und sagt, das muss euch doch stören. Und ganz viele afrikanische Staaten sagen, uns stört, dass hier die Getreidepreise explodieren. Das ist, was uns stört, ja. Das ist nicht unser Krieg. Und das könnte so ein Szenario, könnte bei Taiwan ähnlich sein, weil die Chinesen ja ganz häufig auch ihre Taiwan-Politik mit anderen Deals verknüpfen. Also die sagen, wir können hier gerne Beziehungen machen, wir können hier gerne viel investieren und so, aber ihr müsst unserer Taiwan-Politik folgen. Die sind ja immer selbstbewusster auch geworden, auch gegenüber Deutschland. Also auch unser Bundeskanzler zum Beispiel und eigentlich jede Besuchsgruppe aus Berlin kriegt mittlerweile auch einen historischen Abriss irgendwie diktiert, wie das eigentlich mit Taiwan ist. Sie sind da auch sehr offensiv inzwischen. Aber sozusagen, das kannst du ja wahrscheinlich noch besser erzählen. Warum ist das für uns so relevant? Taiwan ist eine enorm wichtige Handel, also die Taiwanstraße ist eine enorm wichtige Handelsroute. Und auf Taiwan werden halt die allermeisten Chips hergestellt. Also dieser Konflikt entscheidet im Prinzip auch über den Wohlstand, wie er in Deutschland gerade herrscht.
Wie du schon sagst, Europa hat auf diesen Ukraine-Konflikt geblickt und hat selber eine ziemlich lange Zeit gebraucht, um irgendwie zu entscheiden, wie es damit umgehen möchte und wann es aktiv wird, wann es handelt und so weiter. Und jetzt ist Taiwan noch mal eine ganze Ecke weiter weg. Und auch, glaube ich, vielen Leuten die Beziehung sehr viel kryptischer. Viele Leute verstehen gar nicht, worum es da geht. Und wenn wir in Europa immer wieder so drauf gucken, mehr mit so Interesse, ja, passiert irgendwas, kommt irgendwas, sieht man halt in Taiwan, wie die Menschen sich aufs Äußerste vorbereiten und wie sie ja lernen, notfalls sich verteidigen zu müssen und was es bedeutet, eine Demokratie, die sich dort gebildet hat und die dort gewachsen ist, auch zu verteidigen. Das war unsere vierte Folge von China und wir mit mir, Gregor Scholl.
Und Lea Sahai.
Und wenn ihr uns auf Spotify hört, dann ist euch vielleicht aufgefallen, ihr könnt uns nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Ja, wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer in der Pekinger Innenstadt in einem sogenannten Hutong. Und ja, wenn ihr schon immer mal sehen wolltet, wie ich hier wohne, dann schaut gerne rein. Falls ihr nicht auf Spotify seid, wir packen euch gerne den Link für die Videos in die Folgenbeschreibung. Redaktion hatte Timo Nikolas und produziert wurde die Folge von Carlo Sarski-Langkeit. Wir sagen Zaijian.
Zaijian.